Viele Tage hatte er gekämpft. Er hatte sein Herzblut hineingesteckt, Stunde um Stunde hatte er Zahlen notiert, Skizzen entworfen. Sir Isaac Newton, der große Forscher, hatte sich abgeplagt, um den innersten Kern des physikalischen Universums zu erforschen. Oft bis zur Erschöpfung hat er bei Kerzenlicht gearbeitet. Und während dieser Wochen war er ganz viel allein gewesen. Nur sein treuer Hund hat ihm stumme Gesellschaft geleistet. Als Newton dann eines Abends für einen Moment das Zimmer verließ, sprang der Hund auf, um ihm zu folgen. Und dabei stieß er aus Versehen an den Schreibtisch. Die Kerze auf dem Schreibtisch, Sie können sich's ausmalen, fiel um und setzte den Großteil seiner Aufzeichnungen und Papiere in Flammen. Und innerhalb weniger Augenblicke verwandelte sich so die bahnbrechende Arbeit unzähliger Stunden vieler Tage in ein Häuflein Asche. Als Newton zurückkam, konnte er zwar den Brand löschen, er konnte den Brand unter Kontrolle bekommen, aber für die Papiere war alles zu spät. Newton setzte sich, vergrub das Gesicht in den Händen, weinte, streichelte seinen verstörten Hund ohne Zorn und sagte traurig, du wirst niemals, niemals wissen, was du getan hast. Niemals. Sicher, der Hund merkte, dass irgendetwas ganz Schlimmes passiert sein musste, weil die Flammen ihn erschreckten, weil sein Herrchen weinte. Das sei selten genug. Aber er würde niemals in der Lage sein, das Ausmaß und die Tragweite dieser Tragödie auch nur ansatzweise zu begreifen. Er war eben nur ein Hund. Und dieser wesensmäßige Unterschied, dieser unendliche Graben, würde sich niemals überwinden lassen. Du wirst niemals, niemals wissen, was du getan hast. Du wirst niemals diese Dimension auch nur ansatzweise nachvollziehen können. Liebe Geschwister, ist es verwunderlich, dass wir Gott nicht verstehen? Die Kluft zwischen ihm und uns ist unendlich groß. Zwischen Gott und uns besteht ein wesensmäßiger Unterschied, ein totaler moralischer Gegensatz. Für uns eine Schranke der Erkenntnis und der Fähigkeit. Wie wollen wir erdgebundenen Menschen Ewigkeit auch nur denken, geschweige denn erklären? Wie sollen wir das Übernatürliche verstehen, wenn wir so sehr an das Natürliche gebunden sind? Und gerade in diese Kluft, die sich so unüberbrückbar vor uns erhebt, in diese Kluft tritt das Johannesevangelium. Und es öffnet uns in besonderer Weise den Zugang zu einer verschlossenen Welt, zu einer verschlossenen Dimension. Es zeigt uns eine weite Perspektive. Es öffnet uns einen besonderen Blick auf Jesus Christus, der für unseren persönlichen Glauben, für unser persönliches Verhältnis zu Jesus unendlich wertvoll ist. Wir brauchen diese Perspektive. Wir brauchen diesen Blick. Der ewige Gott sagt zu uns zeitgebundenen Kreaturen eben nicht, das wirst du niemals, niemals verstehen. Du wirst niemals, niemals wissen, wer ich bin. Sondern der lebendige Gott geht einen weiten Weg auf uns zu, weil er sich uns immer deutlicher zu erkennen geben will. Und ein Markstein dieses Weges liegt nun vor uns in Form des Johannesevangeliums. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir bei diesen und noch bei einigen weiteren Bibeltagen jetzt dieses biblische Buch miteinander studieren werden. So Gott will. Martin Luther hat das Johannesevangelium das eine zarte, rechte Hauptevangelium genannt. Das eine zarte, rechte Hauptevangelium. Und damit wollte er die anderen Evangelien nicht abwerten. Sie sind ja alle in gleicher Weise Gottes Wort. Sie haben alle die gleiche Autorität und die gleiche Würde und die gleiche Bedeutung. Aber ich denke, Luther wollte sagen, hier kommen wir Christus besonders nahe. In diesem einen zarten Hauptevangelium kommen wir Jesus Christus besonders nahe. Die Evangelien sind ja insgesamt eine ganz besondere Literaturform. Ich will das kurz in Erinnerung rufen. Sie wissen, ursprünglich bedeutete Kann man das sehen?
Ja.
Ursprünglich bedeutete das griechische Wort Evangelium im säkularen Sprachgebrauch eine frohe Kunde, etwa über ein erfreuliches Ereignis, das die Welt verändert, zum Beispiel die Geburt eines Herrschers, eines Thronfolgers. Ob das die Untertanen immer als so erfreulich empfunden haben, ist eine ganz andere Sache. Aber Evangelium als frohe Kunde über ein weltbewegendes Ereignis. Das ist die ursprüngliche Bedeutung gewesen. Und Jesus hat dann diesen Begriff aufgenommen. Und die Evangelisten, und dann wurde daraus das Evangelium von Jesus Christus, das Evangelium Jesu Christi. Etwa in Markus 1, Vers 1, können Sie das finden. Das wichtigste Ereignis, das die Welt am meisten verändert hat, ist das Heil, das Jesus Christus bringt. Die frohe Nachricht vom Heil durch Jesus. Und dann etwa ab Anfang des 2. Jahrhunderts werden diese besonderen Kurzbiografien, die davon berichten, wie Jesus das gemacht hat, die sein Leben beschreiben, seine Worte beschreiben, seine Werke darstellen, seine Bedeutung, die werden dann zu Beginn des 2. Jahrhunderts Evangelien genannt und mit diesen Überschriften versehen, Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und die Männer, die diese Evangelien schrieben, heißen dann die Evangelisten. So viel zum Evangelium. Und in der christlichen Kunst, das ist hochinteressant, hat man dann für die vier Evangelisten immer wieder bestimmte Symbole verwendet. Symbole, die teilweise auch die Kanzeln schmücken, wenn Sie in großen Kirchen mal darauf achten. Und die bekanntesten Symbole für die Evangelien sind wahrscheinlich diese vier Gesichter aus der Vision, die Gott dem Propheten Hesekiel gegeben hat. Sie können das nachlesen in Hesekiel 1 ab Vers 4. Der Mensch, der Löwe, der Stier und der Adler. Da heißt es in Hesekiel 1, Vers 5, und mittendrin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und in Vers 10, Hesekiel 1, Vers 10, ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren. Und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren. Und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und der Kirchenvater Hieronymus hat dann im 4., 5. Jahrhundert dieses Quartett auf die vier Evangelisten übertragen. Der Mensch steht für Matthäus, manchmal ist es auch ein Engel in den Darstellungen, der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes. Der Mensch für Matthäus, der Löwe für Markus, der Stier für Lukas und der Adler für Johannes. Und die Begründung und die Zuordnung, who is who, die ist nicht immer ganz klar. Also Hieronymus zum Beispiel verbindet Lukas mit dem Stier, weil das Lukas-Evangelium mit dem Opferdienst des Zacharias beginnt. Ganz klar ist aber, der Adler steht für Johannes. Da wären Sie wahrscheinlich auch von selbst drauf gekommen, dieses majestätische Wesen des Adlers. Johannes zeigt besonders die göttliche Seite der Person Jesu, ohne sein Menschsein durchzustreichen oder aus dem Blick zu verlieren. Der Adler hat die weiteste Perspektive. Der Adler hat die größte Übersicht. Und deshalb steht der Adler für das Evangelium des Johannes. Das ist schon eine erste Gedächtnisstütze. Und damit haben wir auch schon den ersten Gesichtspunkt, den wir für das Johannesevangelium uns merken wollen. Und kommen hier zu unserem Begleitzettel. Das ist der blaue. Die Farbe hat keine theologische oder liturgische Bedeutung in diesem Fall. Der blaue ist dann in dem Fall der Zettel für das erste Referat. Da haben Sie alles in Ihrer Mappe. Und dort finden Sie die Gliederung, die Ihnen dabei helfen soll, diesem Vortrag besser folgen und anschließend weiter damit arbeiten zu können. Und wir befinden uns jetzt, wie Sie gemerkt haben, im ersten Kapitel unter der Überschrift Das Programm des Johannes. Römisch 1, das Programm des Johannes. Und da haben wir als ersten Merksatz, Arabisch 1, das Johannesevangelium hat die weiteste Perspektive aller Evangelien. Das Johannesevangelium hat die weiteste Perspektive aller Evangelien. Damit haben wir schon eine erste Besonderheit, mit der sich das Johannesevangelium von den anderen dreien unterscheidet. Es bietet uns die weiteste Perspektive. Und das wird schon da deutlich, wenn wir nur die Anfänge der Evangelien miteinander vergleichen. Markus beginnt mit dem Dienst des Täufers. Johannes des Täufers und führt das dann bis zur Auferstehung. Matthäus und Lukas beginnen etwas früher. Sie beginnen mit den Geburtsgeschichten, wie Johannes der Täufer geboren und angekündigt wurde, wie Jesus geboren und angekündigt wurde, und führen die Geschichte Jesu von dort bis zur Kreuzigung und Auferstehung weiter. Und Johannes beginnt noch weiter vorn. Johannes beginnt mit der Präexistenz, mit der Existenz Jesu vor Erschaffung der Welt. Das Johannesevangelium bietet uns die weiteste Perspektive aller Evangelien. Und die ersten Worte dieses Evangeliums im Anfang, auf Griechisch en arche, archaisch, daher kommt dieses Wort, im Anfang, die sind kein Zufall. Denn wissen Sie, welches Buch auch mit den Worten im Anfang beginnt? Das erste Buch Mose. Bereshit. Im Anfang. Und Johannes nimmt das wieder auf. Und er macht deutlich, ich greife aber noch hinter 1. Mose zurück. Also Johannes geht noch weiter zurück als das erste Buch Mose. Und so haben wir hier eine ganz spannende Beobachtung zu machen. Das Johannesevangelium bringt die größte Perspektive. Und jetzt kommt ein zweites. Das Johannesevangelium bietet bestimmte Informationen, die von den anderen Evangelien nicht berichtet werden. Das werden wir auch heute im Laufe des Tages sehen. Die Hochzeit zu Kana, das Gespräch mit Nikodemus, der Dialog mit der Frau am Brunnen, das steht alles bei den anderen Evangelisten nicht, sondern nur bei Johannes. Und andererseits verzichtet das Johannesevangelium auf manche Ereignisse, die die anderen drei alle berichten. Alle drei anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, berichten etwa von der Einsetzung des Abendmahls. Johannes nicht. Warum? Es gibt also den Johannes auf der einen Seite und die drei anderen auf der anderen Seite. Und darum hat man Matthäus, Markus und Lukas auch nochmal zusammengefasst unter einem anderen Begriff. Man hat sie nämlich genannt die Synoptiker. Ein griechisches Wort, die Synoptiker. Die Synoptiker, warum? Sie sind weitgehend parallel aufgebaut. Sie berichten größtenteils von denselben Ereignissen und so bieten die anderen drei also auf weiten Strecken eine Zusammenschau, die sich gegenseitig ergänzt, eine Synopse, deswegen die Synoptiker. Das können Sie vergleichen mit verschiedenen Augenzeugen, die alle denselben Unfall schildern. Jeweils aus einer etwas anderen Perspektive, jeweils zuverlässig, jeweils authentisch, jeweils gründlich und richtig und wahr. Und sie ergänzen sich, sie haben eine Zusammenschau, eine Synopse von den Ereignissen, über die sie reden. Johannes steht demgegenüber als eine ganz eigene Größe da. Und das ist unser zweiter Punkt, das Johannesevangelium präsentiert zum Teil andere Ereignisse als die Synoptiker. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das erklären? Warum? Es ist ja sehr wichtig, bevor wir jetzt das Johannesevangelium in seinen einzelnen Kapiteln studieren, dass wir wissen, worauf lassen wir uns da eigentlich ein? Nun hat die Bibelkritik in ihren verschiedensten Schattierungen dazu eine entsprechende Hypothese formuliert, das heißt hunderte von Hypothesen, die alle darauf hinauslaufen, dass das Johannesevangelium im letzten historisch nicht zuverlässig sei, dass dort bestimmte theologische Ansichten bestimmter Gruppen eben eingeflossen wären und dass das Johannesevangelium im Hinblick auf die historische Verlässlichkeit keine gute Quelle sei. Ich muss das jetzt sehr grob zusammenfassen. Jetzt fragen wir mal, was sagen die historischen Fakten wirklich? Was sagen die Quellen wirklich? Wie lässt sich dieser Befund einordnen? Nun, da empfiehlt es sich, die zu fragen, die am nächsten dran sind. Und da gibt es einige Kandidaten. Der Schlüssel zur Antwort liegt nämlich bei der Frage nach dem Verfasser. Und das ist nun die spannende Frage. Wer hat dieses Evangelium geschrieben? Es gibt sehr frühe Zeugnisse über das Johannesevangelium. Und das eines der wichtigsten dieser Zeugnisse stammt von Polycarp beziehungsweise Irenäus. Und hier sehen Sie eine ganz enge Verbindung. Polycarp hat gelebt 70 bis 156 nach Christus. Er war ein Schüler noch des Johannes selbst. Und Polycarp, der Schüler des Johannes, war dann seinerseits der Lehrer eines der frühen Kirchenväter des Irenäus, der dann Bischof von Lyon wurde. Und Irenäus hat viele wichtige Schriften verfasst, in denen er uns historische Informationen auch zukommen lässt. Und unter Berufung auf Polycarp sagt Irenäus ganz deutlich, dass Johannes im vorgerückten Alter in Ephesus dieses Evangelium schrieb. Das können Sie bei Irenäus nachlesen, so um 180 herum schreibt er das etwa. Darauf, also nach den anderen Evangelien, gab Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seiner Brust ruhte, während seines Aufenthaltes in Ephesus in Asien das Evangelium heraus. Lesen wir schon bei Irenäus, der wie gesagt auf Polycarp mit seinen Informationen fußt. Und dann ein weiteres wichtiges Zeugnis stammt von Clemens von Alexandria. Clemens von Alexandria lebte zwischen 150 und 215 nach Christus, war also auch noch sehr nahe dran, und von Clemens von Alexandria haben wir wichtige Informationen über Eusebius in seiner Kirchengeschichte, und Clemens schreibt Folgendes, und das ist jetzt hochinteressant, Zitat: Zuletzt habe Johannes in der Erkenntnis, dass die menschliche Natur Jesu in den anderen Evangelien bereits behandelt sei, auf Veranlassung seiner Schüler und vom Geiste inspiriert, ein geistliches Evangelium verfasst. Zitat Ende. Das ist eine interessante Charakterisierung. Das heißt, Johannes kannte die anderen Evangelien. Er wusste, was sie geschrieben haben. In der Kenntnis, dass dort schon bestimmte Dinge verhandelt waren. Es wird weiter gesagt, er schrieb unter der Wirkung des Heiligen Geistes, was für alle Schreiber der Bibel gilt. Und er schrieb ein geistliches Evangelium. Damit wurde nicht gesagt, dass das nicht historisch wichtig sei, aber damit wurde gesagt, dass vieles sozusagen, was die tiefere Bedeutung der Taten und Worte Jesu anging, hier noch weiter geistlich entfaltet und erläutert werden sollte. Das war der Ansatzpunkt des Johannes, der bewusst die anderen ergänzen wollte. Und das ist unser dritter Punkt. Das Johannesevangelium versteht sich als Ergänzung und Vertiefung der anderen Evangelien. Das ist das dritte. Das Johannesevangelium versteht sich als Ergänzung und Vertiefung der anderen Evangelien. Und viele Fragen, die uns im Verlauf unserer Untersuchung begegnen werden, werden wir dadurch ganz anders verstehen, wenn wir diese Voraussetzung berücksichtigen. Das Johannesevangelium versteht sich als Ergänzung und Vertiefung der anderen Evangelien. Und Johannes hat also die Absicht, die anderen vorauszusetzen und zu ergänzen und damit seinen Lesern zu einem noch größeren Gesamtüberblick zu verhelfen und dabei besonders die göttliche Perspektive Jesu herauszuarbeiten, ein geistliches Evangelium, ohne das Menschsein Jesu zu überdecken, zu vertuschen oder zu verharmlosen. Das werden Sie sehen. Es wird auch dieses ganz menschliche Jesu, auch im Johannesevangelium, immer wieder sehr deutlich werden. Das ist die Perspektive. Und ein Beispiel für diese durchgängige göttliche Perspektive sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Die habe ich Ihnen übrigens auf der Rückseite in dem oberen Kasten mal festgehalten. Alle Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums. Jeder Jude kannte die Verbindungslinien zum Alten Testament. Nämlich diese große Stelle in 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich im brennenden Dornbusch dem Mose vorstellt und nach seinem Namen gefragt wird und dann sagt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ehe, Asher, Ehe. Eine zentrale Stelle, eine Selbstvorstellung Gottes. Und wenn wir uns angucken, was steht eigentlich in der griechischen Übersetzung dieses hebräischen Textes, dann stehen dort am Anfang die Worte Ego Emi. Ich bin. Und diese Worte aus 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, die hat Jesus aufgenommen und gesagt, Ego Emi, und dann, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der gute Hirte. Und damit hat Jesus deutlich gemacht, er knüpft an diesen Anspruch von 2. Mose 3, Vers 14. Damit nimmt er göttliche Autorität in Anspruch. Und dann gibt es zusätzlich zu diesen sieben klassischen Ich-Bin-Worten, wo jeweils ein Vergleich mit dem guten Hirten, mit dem Weinstock, mit dem Licht, mit dem Brot dargestellt wird und dann einmal ganz direkt von der Auferstehung und das Leben gesprochen wird, das ist dann kein Bild. Und dann gibt es noch ein zusätzliches achtes Ich-Bin-Wort, da sagt Jesus nur, bevor Abraham wurde, bin ich. Das ist das Ich-Bin-Wort ohne jeden Zusatz, das Absolute, bevor Abraham wurde, bin ich. Das ist die Perspektive des Johannesevangeliums. Und dabei nimmt er auch all die historischen Fragen, die drumherum wichtig sind, ganz, ganz ernst. Wir bekommen wertvolle historische Zusatzinformationen, die wir bei den drei anderen nicht haben. Als Augenzeuge schreibt Johannes circa 50 Jahre nachdem er selbst die entscheidenden Situationen mit Jesus erlebt hat, nachdem er selbst zu den besonders intensiven Gesprächspartnern Jesu gehört hat, der die Dinge also besonders intensiv mit ihm durchgesprochen hat, schreibt er 50 Jahre danach etwa als Augenzeuge. Was Clemens hier sagt in diesem Zitat, das war vielen Christen im zweiten Jahrhundert bekannt und deswegen ist es nachvollziehbar. Noch ein wichtiges Argument für die Zuverlässigkeit des Johannesevangeliums. Es ist nachvollziehbar und ganz logisch, was Tatian gemacht hat, um 170. Tatian wollte eine Evangelienharmonie erstellen. Er wollte also aus vieren durch vier via Tessaron, so hat er das genannt, ein Gesamtevangelium darstellen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ob das nun sinnvoll oder nicht sinnvoll war, ist eine andere Frage. Aber für uns ist Folgendes wichtig. Als Rahmen, als Grundstruktur dieses Diatessarons hat Tatian was vorausgesetzt? Das Johannesevangelium. Er hat die Chronologie des Johannesevangeliums vorausgesetzt für dieses Diatessaron. Und das beweist nochmal, dass in dieser frühen Zeit schon im zweiten Jahrhundert die kundigen Theologen davon ausgehen, Johannes hat die große Chronologie, er hat den letzten Überblick, er hat das letzte Wort gesagt. Und in das Raster des Johannesevangeliums können wir gewissermaßen die anderen Evangelien alle hineinstellen und werden sie in ihrem Zusammenhang umso besser verstehen. Ein wichtiger Hinweis auch, wie hoch die Zuverlässigkeit des Johannesevangeliums auch in chronologischer, auch in historischer Hinsicht bewertet wurde. Und in der Tat, wir werden vieles nur so verstehen können. Zum Beispiel, dass es mehrere Aufenthalte Jesu in Jerusalem gab. Dass Jesus höchstwahrscheinlich 3 Passafeste besucht hat während der Zeit seines öffentlichen Wirkens. Dass Jesus und Johannes der Täufer eine Zeit lang parallel zueinander gewirkt haben. Das alles lernen wir nur durch Johannes. Oder, dahin kommen wir in ein paar Monaten, hoffentlich nicht in ein paar Jahren erst, wenn wir die Auferstehungsberichte betrachten, wir werden den Zusammenklang und die harmonische, stimmige Ergänzung der verschiedenen Evangelien in ihren Auferstehungsberichten nur verstehen können, wenn wir den Rahmen des Johannesevangeliums voraussetzen. Das ist also eine ganz, ganz große Hilfe, ein unendlich wichtiger Dienst, den der Apostel uns hier geleistet hat. Also, die Unterschiede zwischen Johannes und den Synoptikern sind keine Widersprüche, sondern Ergänzungen. Und wo es auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheint, werden wir das in unserer Auslegung zu klären haben. Natürlich, und jetzt kommt das vierte, konnte diese Aufgabe der Ergänzung und des Überblicks kein anderer besser bewältigen als ein Augenzeuge. Als ein Augenzeuge, der von Anfang an dabei war. Und das ist das vierte, das Johannesevangelium ist das Werk eines Augenzeugen und Apostels. So haben es schon Polycarp und Clemens betont. Und dann gibt es noch eine weitere Schrift, nämlich den sogenannten Canon Muratori, 180 nach Christus. Das ist ein hochinteressantes Dokument. Der Canon Muratori enthält die Liste der biblischen Bücher, die in den Gemeinden in Rom 180 nach Christus in Gebrauch waren. Diese Liste enthält der Canon Muratori. So, und dort wird ganz selbstverständlich das Johannesevangelium zurückgeführt als das vierte Evangelium auf, Zitat, Johannes aus dem Jüngerkreis. Zurückgeführt auf Johannes aus dem Jüngerkreis. Ganz eindeutig, noch eine Bestätigung. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme in dieser frühen Zeit, die Verfasserschaft des Johannes für dieses Evangelium bestreitet. Und das ist eine Sekte, die sogenannten Ahloga. A und dann Loga. Das ist hochinteressant. Die traten wahrscheinlich in Rom auf, aber auch in Teilen Kleinasiens. Was sagten die Ahloga? Übrigens, Ahloga, wenn man das wörtlich übersetzt, könnte man sagen, die Unvernünftigen. So ist eigentlich die Übersetzung, aber es sind auch diejenigen, die diese Logos-Lehre, dass Christus das Wort ist, kommen wir gleich noch drauf, ablehnten. Das waren die Ahloga. Die wollten in dieser Weise nichts mit dieser Lehre vom Logos, vom Wort zu tun haben. Und sie haben sehr moderne Auffassungen vertreten. Sie haben gesagt, Jesus ist natürlich erzeugt worden, also nicht durch eine Jungfrauengeburt geboren, aber wegen seiner sittlichen Entwicklung kann man ihn durchaus als Sohn Gottes bezeichnen. Also ähnliche Theorien haben wir in unserem Jahrhundert dann auch zuhauf gehört. Und diese Ahloga waren die einzigen, die in jener frühen Zeit bestritten haben, dass das Johannesevangelium von dem Apostel Johannes geschrieben wurde. Da nochmal ein interessanter Hinweis. Ansonsten gibt es eine ganz breite Übereinstimmung. So kann ich zusammenfassen, was die Bibelkritik später nicht wahrhaben wollte. Das ist in unmittelbarer Nähe der Zeitgenossen noch völlig klar. Das wird um 200 nach Christus einmütig von der gesamten alten Kirche bezeugt und betont. Der Verfasser des vierten Evangeliums ist Johannes. Und zwar nicht irgendein Johannes, sondern es ist, wie schon Polycarp sagte, Johannes der Zebedaide, Johannes der Jünger, Johannes der Augenzeuge. Es gab keinen Zweifel über seine Verfasserschaft. Und nun ist es interessant, das Evangelium stützt diesen Befund, wodurch? Durch ein beredtes Schweigen. Denn nur in diesem Evangelium wird der Jünger Johannes nie mit Namen benannt. Ausgerechnet nur in diesem Evangelium. Es ist von Johannes dem Täufer die Rede und es kann von Johannes dem Täufer einfach normal als Johannes gesprochen werden, weil es ja keinen anderen Johannes mit Namen gibt. Aber etwa eine Formulierung wie Matthäus 17, Vers 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, so ein Satz wäre im Johannesevangelium gar nicht denkbar. Welche Selbstbezeichnung verwendete Johannes? Er nannte sich den Jünger, den Jesus liebte. Eine sehr rätselvolle Formulierung. Er bezeichnete sich selbst als den Jünger, der Jesus liebte. Und ich habe einige Stellen, an denen es diese Selbstbezeichnung gibt, auch auf Ihrem Zettel vermerkt. Das können Sie dann in Ruhe nachlesen. Ich möchte jetzt nur kurz erinnern an diese Schlussstelle in Johannes 21, 20 bis 30. Johannes 21, 20 bis 30. Das ist kurz vor dem Ende des Johannesevangeliums. Im letzten Kapitel. Und da ist es so, als ob der Verfasser wie in einer Miniatur noch eine Kurzbiografie an das Ende des Evangeliums gesetzt hätte. Verse 20 bis 23. Und da heißt es, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Nachdem Jesus schon das Martyrium des Petrus angekündigt hatte. Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist aber der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Eine kurze Autobiografie des Johannes in diesem Schlusskapitel. Und was bedeutet dieses, der Jünger, den Jesus liebte? Damit meint Johannes nicht, dass Jesus den Johannes besonders sympathisch fand. Das ist hier nicht gemeint. Sondern Johannes beschreibt das als sein persönliches Zeugnis. Ich bin deshalb Jünger, weil Jesus mich liebt. Das hat seinen Dienst ausgemacht und getragen. Und darin, in diesem Satz steckt dieses Staunen und der Dank dafür, dass Jesus ihn überhaupt zum Jünger gemacht hatte. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Das hätten im Prinzip die anderen Evangelisten auch schreiben können. Der Jünger, den Jesus liebt. Das war sein Ehrentitel. Und das sollte auch unser aller Ehrentitel sein. Was wir am liebsten sein wollen. Der Jünger, den Jesus liebt. Und natürlich hatte Johannes auch eine besondere Aufgabe im Jüngerkreis. Er war einer der Vertrauten, die zum innersten Zirkel gehörten, mit denen Jesus besonders viel besprochen und beraten hat. Das war schon auch seine besondere Aufgabe. Und er saß beim Abendmahl neben Jesus. Wir müssen noch kurz diese Formulierung klären, weil es darüber auch so viele Missverständnisse gibt. Johannes sagt, er beim Abendmahl an seiner Brust gelegen hat. Was bedeutet das? Dazu muss man schlicht und einfach die griechisch-römischen Tischgewohnheiten jener Zeit kennen. Es ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Die Kinder sind ja oben. Also man lag dort auf Polstern, auf den linken Arm gestützt, die Füße nach hinten. So lag man da. Und aß. Können Sie ja heute beim Mittagessen mal probieren. Ja? Müssen wir noch ein paar Decken hinlegen oder so. Und das heißt, der Nachbar zu meiner Rechten, der Nachbar zu meiner Rechten, der liegt, im Bilde gesprochen, vor meiner Brust. Das ist die Formulierung. Ja, er lag an der Brust Jesu, das heißt, er saß beim Abendmahl, beziehungsweise er lag beim Abendmahl rechts neben Jesus. Das ist die Formulierung. Das bedeutet nicht eine besondere körperliche Nähe, sondern das war gewissermaßen eine Tischordnung. An jemandes Brust liegen heißt recht neben ihm am Tisch sitzen. Das ist hier gemeint. Und so hat Johannes, der Jünger, eben schon diesen Platz neben Jesus gehabt, weil sie offensichtlich in einer intensiven Kommunikation miteinander standen und hat sich bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Fassen wir mal zusammen. Wir stehen auf einem sehr sicheren historischen Boden, wenn wir gemeinsam das Johannesevangelium studieren. Das ist wichtig zu wissen. Wir können also davon ausgehen, dass wir hier authentische, belastbare Informationen über Jesus haben. Und das ist wichtig, weil wir ungeheuer weitreichende Informationen über Jesus bekommen werden. Das ist mir bei der Vorbereitung zu diesen Vorträgen nochmal so deutlich geworden. Es ist unerhört, was Jesus dort alles gesagt haben soll. Und das ist schon sehr wichtig und sehr beruhigend. Und für die Ernsthaftigkeit unserer Studien unverzichtbar, dass wir davon ausgehen können, das ist wirklich zuverlässig. Und wenn Polycarp sagt, dass Johannes das Evangelium im vorgerückten Alter schrieb, dann ist wahrscheinlich, dass das so zwischen 80 und 90 nach Christus geschehen ist. Und wenn wir das dann umrechnen, ich deutete es schon an, dann liegen also gut 50 Jahre zwischen den berichteten Ereignissen und diesem Augenzeugenbericht. Gut 50 Jahre, das ist literarhistorisch eine relativ kurze Zeit. Ich habe überlegt, womit ich das am besten vergleichen kann. Und da habe ich gedacht, meine Schwester, die ist jetzt etwa 50, darf man ruhig mal sagen. Und als sie geboren wurde, da war mein Vater etwa 80. Ja, nein, Entschuldigung. Das ist wie zu Abrahams Zeiten. So, das war gut platziert nach den ersten 40 Minuten, etwa 35 Minuten. Da war mein Vater etwa 30. So, das ist schon realistischer. Und wenn er jetzt etwa 80 ist und 50 Jahre zurückdenkt an die Ereignisse und die Situation um die Geburt meiner Schwester herum, dann ist das eine ganz realistische Perspektive, über die man sehr viel an Informationen sich natürlich noch merken kann. Gerade wenn es ein sehr wichtiges Ereignis für einen selbst war. 50 Jahre ist unheimlich nahe dran. Das müssen wir uns klar machen. Und das ist so im Endeffekt überhaupt nicht schwierig, sich vorzustellen, wie der erfahrene, gereifte Apostel Johannes sein Evangelium zu Papier gebracht hat. Als Gedächtnisstütze konnte er die anderen Evangelien benutzen, die er kannte, wie wir wissen. Dann hatte er sich höchstwahrscheinlich selber Aufzeichnungen gemacht in der Zwischenzeit. Er wusste ja, wer Jesus war. Und dass das die wichtigste Phase der Weltgeschichte gewesen ist, die er miterleben durfte. Wir können durchaus davon ausgehen, dass er sich Aufzeichnungen gemacht hat. Und nicht zuletzt war er sich dessen bewusst, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist diese Apostelschrift prägen und inspirieren würde. Und er hat auch an zwei Stellen, die ich Ihnen hier auch notiert habe, dieses bezeugt. Nämlich einmal in Johannes 14, Vers 26, hat er über die Entstehung der Evangelien gesagt, was Jesus ihnen angekündigt hatte. Da hat Jesus nämlich versprochen, aber der Tröster, der Heilige Geist, Johannes 14, 26, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das hatte Jesus den Jüngern versprochen. Und die andere Stelle ist Johannes 16, Vers 13, wo Jesus ebenfalls ankündigt, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und so hatte Johannes die Zusage Christi, dass er geleitet sei, auch bei der Abfassung dieses Evangeliums. Eine fünfte Beobachtung, die das Ganze zusammenfassen soll und die im Verlauf unserer Referate sowohl bei Bruder Wunderlich als auch bei mir dann immer wieder eine Rolle spielen wird, ist dieses letzte, fünftens, das Johannes-Evangelium vermittelt eine klar definierte Generalbotschaft. Das Johannes-Evangelium vermittelt eine klar definierte Generalbotschaft. Das heißt, Johannes sagt von Anfang an klipp und klar, als er dieses Evangelium herausgibt, was er damit erreichen will. warum er diesen historisch zuverlässigen Bericht geschrieben hat. Und auf den Punkt gebracht finden Sie diese Generalbotschaft in den berühmten Versen am Ende von Kapitel 20, Verse 30 und 31. Da sagt Johannes, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist die Generalbotschaft. Darum wird sich alles drehen. Das ist der rote Faden, der sich durch das gesamte Johannesevangelium hindurchziehen wird. Johannes 20, 31 sagt in einem einzigen Vers, was Johannes will. Er sagt, welchen großen Anliegen all die Einzelheiten, all die vielen Berichte, all die vielen Gespräche, all die vielen Reden, all die vielen Wunder dienen müssen. Er sagt, ich biete euch Fakten, Fakten über Jesus. Diese Fakten weisen Jesus als den Sohn Gottes aus. Und dadurch sollt ihr zum Glauben gerufen werden, damit ihr den Weg zum ewigen Leben findet. Das ist das Programm dieses Evangeliums. Das ist die Generalbotschaft. D.A. Carson, ein Neutestamentler, hat gesagt, das ist der Plot des Johannesevangeliums. Das ist die logische Struktur. Dem dient die gesamte Argumentation, der Aufbau aller Handlungen. Das ist der große Plot. Die Taten Jesu weisen ihn als den Sohn Gottes aus, zu dem wir euch zum Glauben rufen, damit ihr das ewige Leben findet. Das ist der Weg, den Johannes hier geht. Und deswegen können wir so dankbar sein, dass Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Ohne das Johannesevangelium wäre unser Bild von Jesus nicht so vollständig, wie der lebendige Gott das uns offenbaren wollte. Das Johannesevangelium setzt die anderen drei voraus und geht noch einen Schritt weiter. Um noch einmal Don Carson zu zitieren, er hat gesagt, Johannes lässt uns schon ein wenig mehr von der geöffneten Blüte sehen. Das ist ein schönes Bild. Es entfaltet sich diese Blüte der Erkenntnis über Jesus Christus. Und er sagt, bei Johannes ist der Kelch schon ein wenig weiter geöffnet. Wir dürfen schon ein Stückchen mehr von ihm erkennen und verstehen. Und darum schreibt Johannes. Und damit gibt er seinem Evangelium einerseits ein ganz apologetisches Profil, also ein Profil, mit dem er Jesus verteidigt, mit dem er dafür eintritt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Das wird sehr deutlich werden. Der Jesus Christus ist wirklich der Messias. Und gleichzeitig mit diesem apologetischen Profil haben wir im Johannesevangelium ein ausgeprägt missionarisch-evangelistisches Profil. Es geht immer wieder darum, dass die Menschen dorthin geführt werden, dass sie zu Christus gerufen werden. Glaube ihm, kehre um, er ist dein Retter. Lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Ein klares apologetisches und ein klares missionarisches Profil hier in einer wunderbaren Synthese uns vorgestellt. Und so können wir, denke ich, mit großer Spannung uns jetzt an die Auslegung dieses Evangeliums heranwagen. Es bietet uns die weiteste Perspektive aller Evangelien. Es präsentiert zum Teil andere Ergebnisse als die Synoptiker. Es versteht sich als Ergänzung und Vertiefung der anderen Evangelien. Es ist das Werk eines Augenzeugen und Apostels. Und es vermittelt uns eine klar definierte Generalbotschaft. Denken Sie an den Einstieg mit Newtons Hund. Newton hat gesagt, niemals wirst du verstehen, wirst du auch nur ansatzweise verstehen, was du getan hast. Der lebendige Gott sagt das nicht, sondern er will, dass wir ihn verstehen können. Auch wenn immer noch diese Schranke bleibt zwischen dem lebendigen Gott und uns sterblichen Sündern. Aber Gott will, dass wir ihn besser verstehen, ihn besser kennen und dadurch auch besser vertrauen dürfen. Und auch wenn wir den Text jetzt gemeinsam lesen und studieren, sind wir darauf angewiesen, dass derselbe Heilige Geist, der die Evangelisten erinnerte und bewahrte, dass der uns dazu verhilft, dass wir verstehen, was wir lesen. Und dann wird auch unter uns dieses Wunder geschehen, nämlich dass der Herr Jesus selbst in diesen Versen persönlich zu uns spricht. Darum bitten wir und darauf hoffen wir. Das war die Einleitung zum Johannesevangelium. Wir werden jetzt eine kleine Pause von 10 Minuten einlegen. Es ist 5 vor 11 bis 5 nach 11. Und in 10 Minuten kommen wir dann hier wieder zusammen und werden uns an dieses Harakiri-Wagnis heranbegeben, das erste Kapitel des Johannesevangeliums innerhalb von 50 Minuten zu überschauen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, und ich hoffe, Sie auch. Bis gleich, in 10 Minuten. 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. In diesen Versen, in diesem ersten Kapitel, da klingen die großen Fragen und Themen bereits an, die dann das weitere Evangelium bestimmen werden. Die Sprache des Johannesevangeliums, das merken Sie auch, wenn Sie es in den Übersetzungen lesen, zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite sehr schlicht ist. Das grammatikalische Phänomen nennt man Parataxe. Das also nicht so kompliziert mit Über- und Unterordnung die Sätze konstruiert sind, sondern Schritt für Schritt in kleinen Sätzen nebeneinander werden die Aussagen gestellt. Eine alles in allem einfache Sprache, deswegen wird von Theologiestudenten das Johannesevangelium auch mal besonders gern übersetzt. Aber eine unvorstellbare Tiefe, die in dieser klaren Sprache zum Ausdruck kommt. Gleich mit dem ersten Wort, wir sagten es bereits, knüpft Johannes an den Beginn des Alten Testaments an. Bereshit bara Elohim, am Anfang schuf Gott. Und hier am Anfang, im Anfang war das Wort. Und damit macht Johannes gleich deutlich, ich schreibe Heilige Schrift. Heilige Schrift im Auftrage des lebendigen Gottes. Er schließt sich wortgleich mit seinem Anfang an den Beginn des Alten Testaments an und er knüpft an den Schöpfungsbericht und macht deutlich, auch hier wird es wieder um Schöpfung gehen, um Neuschöpfung, um neues Leben. Und doch ist es eine rätselhafte Formulierung auf den ersten Blick, die auch viele Literaten und Philosophen oft mit großen Fragezeichen nur beantworten konnten. Denken Sie an die berühmte Studierzimmer-Szene aus Goethes Faust. Da zitiert Goethe ja diesen Vers. Er lässt ihn den Faust zitieren und da heißt es dann, geschrieben steht, im Anfang war das Wort, hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Und dann versucht er es mit dem Sinn und das klappt nicht so ganz. Und dann meinte er, am Anfang war die Kraft, das passt auch nicht. Und am Ende landet dann Faust bei dieser erstaunlichen Erkenntnis, am Anfang war die Tat. Also am Anfang war das Wort, das hat er nicht verstanden. Das Wort Logos spielt in der griechischen Philosophie eine ganz wichtige Rolle. Das war das Urprinzip des Seins. Das Grundprinzip, das Wesen des Lebens schlechthin. Aber auch das ist nicht der entscheidende Anknüpfungspunkt für Johannes, sondern Johannes knüpft, wir sahen es, an das Alte Testament an. Und von daher wird der Sinn des Wortes, Wort, völlig klar. Gott schafft durch das Wort. Gott sprach und es geschah. Psalm 33, Vers 6 zum Beispiel. Oder Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass alles, was ist, geschaffen wurde aus dem Nichts. Das Wort gehört auf die Seite Gottes. Gott war vor der Schöpfung da. Und das wird jetzt hier ausgesagt in diesen ersten beiden Versen. Ich rede von dem ewigen Wort. Das ist unser Punkt 1 unter Römisch 2. Römisch 2 also der Prolog des Johannesevangeliums. Römisch 1 war das Programm des Johannesevangeliums. Römisch 2 jetzt der Prolog des Johannesevangeliums. Und da Punkt Arabisch 1, das ewige Wort. Im Anfang war das Wort. Und wenn wir schauen, wer ist mit dem Wort nun hier in Person gemeint, dann gehen wir einfach zu Vers 14 weiter, wo steht, und das Wort ward Fleisch. Eindeutig Christus. Christus ist das Wort. Und von Christus wird nun gesagt, er ist kein Geschöpf, sondern er ist ewig. Im Anfang war das Wort. Hier begegnen wir dem biblischen Konzept der Präexistenz, dass also Christus vor Grundlegung der Welt bereits da war. Sie finden das schon in Micha 5, Vers 1 etwa, wo angekündigt wird, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also, der Sohn Gottes, der nach Bethlehem kommt, kommt aus der Ewigkeit. Oder denken Sie an diese Formulierung Jesu in Johannes 8, Vers 58, bevor Abraham geworden ist, war ich, vor Abraham lebte Jesus. Und die das gehört haben, wussten sofort, welch ungeheurer Anspruch mit dieser Aussage verknüpft ist. Und er wird das später im Johannesevangelium nochmal sehr deutlich von sich selbst sagen, der Herr Jesus, nämlich in Johannes 17, Vers 5, das ist die Kernstelle zu dieser Frage, wo Jesus sagt, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus hatte die Herrlichkeit beim Vater, ehe die Welt existierte. Jesus Christus existiert vor der Welt. Und Vers 14 gibt uns dann die eindeutige Interpretation, das Wort, das ist der Mensch geworden. Und von diesem Wort, das im Anfang war, wird nun gesagt, das Wort war bei Gott. Es bestand also eine Gemeinschaft, eine geheimnisvolle Gemeinschaft zwischen diesem Wort und Gott selbst. Es war nicht nahtlos identisch mit Gott, es war bei Gott, in Gemeinschaft. In dem Sinne, wie Jesus dann in Johannes 10, Vers 30 sagen wird, ich und der Vater sind eins. Das Wort war bei Gott. Und zwar in einer ganz besonders engen, innigen, verbindlichen Weise. Und dann kommt der nächste kleine Satz, und Gott war das Wort. Damit ist nicht gemeint, dass Gott gewissermaßen nur das Wort war, sondern man kann eigentlich so übersetzen, das Wort war Gott. Also dieser eine, der das Wort ist, der war Gott, echter Gott. Das Wort ist nicht der vollständige Gott, ist nicht der dreieinige Gott, aber das Wort ist Gott. Wie es im Gesangbuchlied heißt, Sohn des Vaters, Gott von Art. Und dieses Bekenntnis wird sich ausgesprochen und unausgesprochen durch das gesamte Johannesevangelium hindurchziehen. Sie finden den nächsten Beleg schon in Vers 18 hier in unserem ersten Kapitel, wo Jesus sagt, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß, der hat ihn uns verkündigt. Der Eingeborene, was das im Einzelnen bedeutet, sehen wir noch, aber hier kommt es auch an, der Gott ist. In einer englischen, in einer sehr genauen englischen Übersetzung heißt es, but God the one and only, who is at the Father's side. Also, Gott, der eine und einzige. Jesus ist Gott. Das ist ganz eindeutig in diesen Versen. Und Sie finden dann im vorletzten Kapitel des Johannesevangeliums wieder dieses Bekenntnis im Munde des Thomas. Als er überführt wird von der Realität der Auferstehung und sich vor Christus beugt und ihn anbetet mit den Worten, mein Herr und mein Gott. So steht das gesamte Evangelium in dieser Klammer, Jesus ist das ewige Wort. Und im nächsten Vers geht Johannes nun vom Wesen des Wortes zu seiner Wirkung über, weil das Wort ewig ist, hat es schöpferische Kraft. Zweitens, also das schöpferische Wort. Alles, was existiert, verdankt sich Jesus. Und Johannes begründet auch, warum in Vers 4, denn in ihm war das Leben. Jesus hat das Leben in sich selbst. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ihm jemand anderes Leben spendet. In ihm selbst ist das Leben. Und wir sehen hier, wie Johannes mit dem Evangelium im Zusammenhang des Schöpfungsberichtes bleibt. Hier haben wir wieder den Schöpfungsbericht anklingen. In ihm war das Leben. Darum kann er das Leben schaffen. Und das werden wir auch immer wieder im Johannesevangelium finden. Jesus ist das Leben und Jesus gibt das Leben. Etwa Johannes 6, 33, Johannes 8, Vers 12, diese Stelle, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wenn jemand findet, wird das Licht des Lebens haben. Johannes 10, Vers 11, Johannes 11, Vers 25 über die Auferstehung und dann Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. In Jesus ist die vollkommene Fülle des Lebens, ohne Trübung durch den leisesten Geruch des Todes und der Sünde. Und dieses schöpferische Wort setzt die Welt und ihre Geschichte in Gang. Und dieses schöpferische Wort wendet sich aber nun der Welt auch persönlich zu. Warum nimmt er das auf sich? Warum tut er das? Was geschieht da eigentlich? Chesterton hat es in folgenden Worten ausgedrückt. Er hat gesagt, die Hände, die Sonne und die Sterne schufen, waren zu klein, um die Köpfe des Viehs zu streicheln. Die Hände, die Sonne und die Sterne schufen, waren zu klein, um die Köpfe des Viehs zu streicheln. Er kommt hinein. Und darum ist er das schöpferische Wort, dann zugleich das erleuchtende Wort, wie wir hier in Vers 4 sehen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Der Schöpfer kommt in seine eigene Schöpfung hinein. Und er erleuchtet diese Welt von Gott her. Er trägt in diese Welt ein Licht hinein, das niemand vorher sonst je gesehen hat. Das war auch so über den Messias angekündigt worden. Wenn Sie mal Jesaja 8, Vers 23 lesen, dann ist dort schon gesagt, wenn der Messias kommt, kommt das Licht. Jesaja 8, Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer. Und dann kommt es in Kapitel 9, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Lande der Todesschatten scheint es hell, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann kommt diese große, direkte Ankündigung des Messias durch Jesaja. Und dieses Licht, dieses erleuchtende Wort, das sich der Welt zuwendet, gerät nun sofort und direkt in den Konflikt mit der Finsternis. Das Volk, das im Finstern wandelt, trifft auf dieses Licht. Und hier in Vers 5 wird das schon ausgedrückt. Und das Licht scheint in der Finsternis. Es kommt zu dieser unmittelbaren Konfrontation. Es kommt zum Konflikt. Und dann steht da dieser eigenartige Ausdruck. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. In einigen Übersetzungen wird gesagt, und die Finsternis hat es nicht ergriffen oder hat es nicht überwältigt. Und beide Übersetzungen sind richtig. Wahrscheinlich hat Jesaja dieses beides gleichzeitig gemeint. Die Finsternis hat einerseits nicht verstanden, was da passiert ist, welches Licht ihr da begegnete, aber die Finsternis hat dieses Licht auch nicht zerstören und in ihrer Dunkelheit aufschlucken und verschlucken können. Die Finsternis hat es nicht überwältigt, aber die Finsternis hat es auch nicht wirklich begriffen, nicht verstanden, was passierte. Und diese Verweigerung ist schuldhaft, denn Gott hatte ja Boten geschickt und als Beispiel für diese Boten steht Johannes der Täufer. Das ist viertens jetzt der Bote des Wortes. Jetzt kommt dieser kleine Einschub über Johannes den Täufer ab Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das ist also jetzt, denkt man, plötzlich wird der Gedankengang unterbrochen. Warum macht Johannes das? Er will deutlich machen, sie hatten die Chance zu hören. Gott hat seine Boten geschickt, die dieses Licht vorgestellt haben, die dieses Licht erläutert haben, die dieses Licht den Menschen nahegebracht haben. Und es wird hier am Anfang gesagt in Vers 6, er war ein Mensch, also er war nicht Gott, dieser Johannes. Das wird immer mal wieder in den Aussagen über Johannes den Täufer durchklingen, weil gerade den Jüngern des Johannes deutlich gemacht werden musste, dieser grundlegende Unterschied zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, auf der einen Seite und Johannes, dem Boten, der ihm vorwegging, auf der anderen Seite. Er war nicht Gott, er war sein Bote. Aber er hatte ein ganz klares Ziel und einen ganz klaren Auftrag. Er sollte nämlich, wie das in Vers 7 steht, Zeugnis geben, um von dem Licht zu zeugen. Warum? Damit sie alle durch ihn glaubten. Das ist schon das große Ziel aus 2031. Damit sie glaubten. Darum kam Johannes. Und wir werden morgen, das heißt, wir werden vor allem heute Nachmittag sehen, was Johannes in seiner Verkündigung im Einzelnen gesagt hat. Und dann wird nochmal betont, er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und jetzt ist die Welt herausgefordert. Und dabei erweist sich dieses Wort fünftens als das scheidende Wort. Das Wort greift die Finsternis an und es hat eine zweifache Wirkung. Und wir sehen jetzt die Verse 9 bis 11 beschreiben, wie das Wort einerseits abgelehnt wird und die Verse 12 bis 13 darstellen, wie das Wort angenommen wird. Und deshalb fünftens das scheidende Wort. Erstmal die Ablehnung, 9 bis 11. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn Sie das lesen bei Johannes, dann hören Sie richtig sein entsetztes Staunen heraus. Das wahre Licht, dass alle Welt erleuchtet, dass alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er kommt in diese Welt hinein, die er selber gemacht hat. Und die erkennen ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Er war nicht irgendein Fremder. Und die Seinen nahmen ihn trotzdem nicht auf. Was meint Johannes hier, wenn er sagt, dass das Licht alle Menschen erleuchtet? Das haben doch nicht alle geglaubt, ja. Aber das Licht ist erstmal allen gesagt worden. Das ist das, was die Theologen die Vocatio Generalis, die allgemeine Berufung nennen. Oder was Paulus in Römer 1 beschreibt mit der natürlichen Offenbarung, dass Gott ein gewisses Maß an Erkenntnis auch den Heiden gegeben hat. Und dass Jesus gekommen ist, sodass alle ihn sehen konnten, dass jeder die Bibel lesen kann, dass jedem diese Einladung ausgerichtet wird. Das ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum ist das Nichterkennen, das macht das Neue Testament immer wieder deutlich, Schuld. Johannes sagt, sie hätten ihn eigentlich erkennen müssen. Es ist Schuld, das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und dann, er kam in die Welt. Das ist so ein Ausdruck, Welt, der wird uns im Johannesevangelium häufig begegnen in der nächsten Zeit. Dieser Ausdruck, wenn der, auf den ich mich da stütze, richtig gezählt hat, begegnet allein im Johannesevangelium 78 Mal. 78 Mal der Ausdruck Welt, Kosmos, steht da im Griechischen und in den Johannesbriefen nochmal 24 Mal. Welt, was meint Welt? Welt meint einmal das geschaffene Universum. Er kam in die Welt. Er kam in dieses Universum, von dem eben gesagt wurde, dass er selbst geschaffen hatte. Dann kann Welt allgemein die Menschheit beschreiben. Und dann hat Welt noch diese spezielle Bedeutung, das vom Teufel beherrschte System des Bösen, die von Gott entfremdete Schöpfung, die unter dem Sündenfall steht, wenn Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Diese Welt, zu der die Gemeinde Jesu Christi immer in Spannung steht. Also das geschaffene Universum, die allgemeine Menschheit und das vom Satan beherrschte System des Bösen. Und wir müssen immer dann im Zusammenhang gucken bei Johannes, welcher Schwerpunkt, welcher Akzent ist hier besonders gemeint. Also, er kam in diese Welt hinein und er prallte an dieser Welt gewissermaßen ab, wie der Regen vom Ostfriesenherz. Und dann wird noch etwas gesagt, er kam in sein Eigentum. Warum? Weil es doch seine Schöpfung war. Im Psalm 24, Vers 1 steht, die Erde ist des Herrn. Er hat sie gemacht, er ist der Schöpfungsmittler, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer sind die Seinen? Die Seinen, das sind einmal, und um diesen Konflikt geht es im Johannesevangelium besonders, das ist einmal sein eigenes jüdisches Volk, zu dem er kam, zu dem er gehörte, in das er genetisch hineingeboren wurde. Aber das ist noch mehr, die Seinen. Davor wurde gesagt, er hat alles geschaffen, es ist alles durch ihn geschaffen. Und das heißt, alle Menschen sind letztlich im Sinne des Geschöpfseins die Seinen, weil sie alle ihre Existenz dem Schöpfungsakt Gottes durch Christus verdanken. Christus hat ein Anrecht auf jedes Menschenleben. Er hat ein Verfügungsrecht über jedes Menschenleben, weil wir die Seinen sind. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wir werden heute Nachmittag sehen, wie in Johannes 3, Vers 19 und 20 Johannes dann ausführlicher erklärt, warum das so ist. Warum die Seinen ihn nicht aufnahmen.
welche Mechanismen da greifen, warum die Mehrheit der Menschen das Licht ablehnt, obwohl das Licht doch das Leben hell machen und erleuchten und verändern will. Das ist also die Ablehnung, Verse 9 bis 11. Das scheidende Wort, es gibt nämlich auch die Annahme. Und da heißt es dann in Vers 12, das ist einer der Lieblingspredigttexte für Weihnachten, hat Bruder Wunderlich bestimmt auch schon drüber geprägt zu Weihnachten. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das ist eine Kernstelle dieses ersten Kapitels. Was steht da? Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, es gab doch einige, die ihn aufnahmen. Die ihr Leben für ihn öffnen, das ist ein anderes Wort für Glaubten. Die dieses Licht, was er brachte, mit dem er die Schuld erhellte und ins Licht stellte und deutlich machte, dass wir Vergebung brauchen, dass wir umkehren müssen. Die das glaubten, die ihm das abnahmen. Und denen, die ihn aufnahmen, denen gab er was? Die Macht, da steht eigentlich wörtlich die Vollmacht. Wir könnten auch etwas frei übersetzen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann wird es nochmal erklärt, nämlich denen, die an seinem Namen glauben. Und hier haben sie diesen evangelistischen Impetus des Johannesevangeliums. Das sagt, ja, die Welt lehnt ihn ab. Aber, es gab immer welche, die ihn aufnahmen. Und an denen das Licht nicht abgeprallt ist. Sondern ist darin schon die Aufforderung enthalten, nimm du ihn auf. Glaube ihm. Streck dich dem Licht Jesus Christus entgegen. Und dann fügt Johannes etwas hinzu, was auch ganz typisch für das Johannesevangelium ist. Er sagt dann weiter, was sind das eigentlich für Leute? Wie kommt das, dass die ihn aufnehmen? Und dann fügt er hinzu, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern von Gott. Also in Vers 12 hat Johannes gesagt, es gibt Menschen, die bekehren sich. Und die bekommen dann diese neue Rechtsstellung, diese Prokura. In Vers 13 macht er deutlich, wo immer dieses geschieht, dass sich einer bekehrt, wo immer dieses Wunder passiert, dass einer das Licht nicht abweist, sondern sich seine Schuld vergeben lässt, wo immer diese starke Finsternis doch durchdrungen wird in den Herzen, da ist das keine menschliche Möglichkeit, sondern es muss souverän von Gott geschenkt werden. Und in diesem Vers 13, da formuliert Johannes eine dreifache Verneinung. Er sagt, diese Menschen, die zum Glauben kommen, die sind nicht aus dem Geblüt dahin gekommen. Also nicht durch familiäres Erbe, dass sie schon in der 35. Generation Christen sind. Die sind nicht aus dem Fleisch, also aus der Menschenwelt, nicht durch irgendwelche sonstigen menschlichen Einflüsse dazu überredet worden. Die sind auch nicht auf dem Wege Christen geworden, zum neuen Leben geboren worden, durch irgendeine natürliche Zeugung, durch irgendeine natürliche Erklärung, dass man es ihnen eben gut erklärt hat und sie waren so klug und haben es aufgenommen. Nicht aus dem Willen eines Mannes, nicht aus dem Geblüt, nicht aus dem Fleisch, sondern sie sind wie dahin gekommen? Sie sind von Gott gezeugt. Gott hat in seiner souveränen Weise das Wunder getan. Er hat eingegriffen in dieses Leben dieser Menschen. Und er hat sie dazu befreit, dass sie ihn aufnehmen durften. Und diese beiden Aspekte von Vers 12, dem Aspekt der Bekehrung, und Vers 13, dem Aspekt der souveränen Erwählung, die ziehen sich als ein Grundmuster durch das gesamte Johannesevangelium hindurch. Ich habe das in einem Teil meiner Doktorarbeit nachgewiesen, können Sie dort nachlesen. Das ist wirklich ein Grundprinzip. Wir werden das war jetzt der Werbeblock, wir werden das heute Nachmittag sehen, wenn wir Johannes 3 studieren, wenn wir sehen, wie Jesus dem Nikodemus erklärt, was es bedeutet, von oben geboren zu werden. Da werden wir genau das wieder nachvollziehen. Ich werde es Ihnen Vers für Vers beweisen heute Nachmittag. Dass diese beiden Linien, wie sozusagen Fuge und Kontrapunkt, sich durchgängig durchdringen im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium massiv zum Glauben aufruft. Und zugleich deutlich macht und darin überhaupt keinen Gegensatz sieht, der in der Finsternis behaftete Mensch kann sich nicht selber retten, er kann sich nicht aufgrund seiner eigenen Klugheit entscheiden, sondern er bedarf des souveränen, rettenden Eingreifens des allmächtigen Gottes, der ihn herausholt aus seiner Finsternis und Verlorenheit. Und diese fruchtbare Spannung, die zeigt sich schon hier in Vers 12 und in Vers 13. Das ist ein Cantus firmus, ein roter Faden, der sich dann wirklich durchzieht. Die Souveränität Gottes und die Verantwortlichkeit des Menschen, wenn einer zum Glauben kommt. Das scheidende Wort. Und dann geht Johannes einen Schritt weiter und er sagt, dieses scheidende Wort ist sechstens das göttliche Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das ist das Weihnachtsevangelium. Das ist ein typischer Weihnachtstext. Das Wort ward Fleisch. Und das heißt Mensch, durch und durch, Mensch. Jesus hatte nicht einen Scheinleib, wie manche Gnostiker gelehrt haben, sondern er war Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat geweint, er hat Hunger gehabt, er hat Schmerzen gelitten, er hat gegessen, er hat getrunken. Er musste nachts schlafen, um wieder zu Kräften zu kommen. Und er hat doch niemals aufgehört, Gott zu sein. Das Wort war Fleisch. Und er war dennoch ohne Sünde. Ich habe Ihnen die Bibelstellen dort angeführt, die deutlich sagen, dass Jesus ohne jede Sünde war. Johannes 8, 46, 2. Korinther 5, 21, 1. Petrus 2, 22, 1. Johannes 3, 5, Hebräer 4, 15. Und Sie sehen, Sie haben es bei jedem der großen Apostel. Sie haben es im Korintherbrief bei Paulus, Sie haben es bei Petrus und Sie haben es bei Johannes. Alle Apostel halten es für notwendig, in ihren Schriften an irgendeiner Stelle zu betonen, dass Jesus ohne Sünde war. Er wurde ganz Mensch und er war doch ohne Sünde. Und dann kommt diese wunderbare Formulierung, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Da steht wörtlich eigentlich und zeltete unter uns. Zeltete unter uns, im Alten Testament war das Zelt der Begegnung, das mit dem Volk Israel mitwanderte. Und dieses Zelt stand symbolisch für die besondere Nähe Gottes, dass er uns begegnen will. Und jetzt plötzlich ist diese Begegnung mit dem lebendigen Gott in einer ganz anderen Weise möglich. Weil Gott unter uns zeltet in der Person seines eigenen Wortes, seines Sohnes Jesus Christus. Deswegen steht hier zeltete. So nahe kam er uns. Er wollte uns begegnen. Er zeltete unter uns hier in einem bestimmten Winkel der Erde in Palästina. Und in diesem Wort wohnt Gott nun in viel persönlicherer Weise in der Welt, begegnet er uns viel intensiver. Und deshalb kann man seine Herrlichkeit sehen zu diesem Zeitpunkt. Man kann sie sehen. Den göttlichen Glanz, die Erhabenheit Christi, das war im Alten Testament nur indirekt möglich. Wenn da davon die Rede ist, dass einer Gott sieht, dann war das immer eine indirekte Begegnung, dass man eine Auswirkung des Handelns Gottes sah. Aber Johannes sagt hier, er kam in die Welt, das Wort war Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir werden in Kapitel 11 dann sehen, wenn auf dem Friedhof von Bethanien Jesus den Lazarus rausholt aus dem Grab, obwohl sein Leichnam schon zu riechen begonnen hatte, dass dann die Rede davon ist und sie sollten seine Herrlichkeit sehen, seine Macht sehen, seine göttliche Majestät sehen, seine Größe sehen. Es war eben beides. Er war so verachtet und so hässlich, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, sagt Jesaja 53. Aber es war zugleich der, der die Macht und Herrlichkeit des lebendigen Gottes in bestimmten Situationen auch sichtbar werden ließ, in einer einzigartigen Weise. Wenn auch noch in der Verhüllung des Fleisches. Und die Augenzeugen und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann wird diese Höhe und Herrlichkeit Jesu beschrieben mit einem ganz einzigartigen Wort, als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Dieses Wort muss ich Ihnen einfach erklären. Da sind sich also auch die Ausleger gar nicht so einig, wie soll man das eigentlich übersetzen. Das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, wie es hier in Vers 14 steht. Was ist eingeboren eigentlich? Es bedeutet zunächst mal so viel wie der einzig gezeugte Sohn. Also Abrahams einzig Geborene am Anfang. Der einzigartig Geliebte, der einzigartig in einem Verhältnis zum Vater stehende, der eine einzig gezeugte, einzig Geliebte. Und das ist Jesus. Das heißt, Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Wir alle sind seine Adoptivkinder, wenn wir Christen sind, aber Jesus ist der einzige Sohn Gottes. Er ist durch und durch geliebt und im Unterschied zu Abrahams Sohn dann dennoch geopfert. Und noch etwas ist wichtig, diese Einzigartigkeit Jesus, die in diesem Eingeboren, in diesem Monogenes zum Ausdruck kommt, das unterstreicht nochmal, Jesus kam nicht durch einen Schöpfungsakt erst in seine Existenz, sondern Jesus wurde direkt vom Vater gezeugt. Jesus kam nicht durch einen Schöpfungsakt erst ins Dasein, sondern er war existent, bevor er auf dem Weg der Jungfrauengeburt in diese Welt geschickt wurde von Gott. Aber Jesus ist anders als die Geschöpfe in einer einzigartigen Weise vom Vater gezeugt worden, aus dem Vater heraus in seiner göttlichen Machtvollkommenheit ins Leben gesetzt. Und darum ist die ganze göttliche Fülle in ihm. Und dann werden zwei Zeugengruppen genannt, in Vers 15 und in Vers 16. In Vers 15 der Zeuge Johannes der Täufer. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war von ihm gesagt, na wird willkommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und in Vers 16 dann wir alle, der Jüngerkreis. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade und Gnade. Und das Interessante ist, der Zeuge von Vers 15, der wird dann weiter vorgestellt in den Versen 19 bis 34. Und die Zeugen von Vers 16 werden weiter vorgestellt in den Versen 35 bis 51. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt müssen wir noch eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, was war denn bitte das entscheidend Neue, das durch das göttliche Wort in die Welt gebracht wird? Worin bestand seine Einzigartigkeit? Und da sehen wir, das scheidende Wort ist siebtens auch das gnädige Wort. Es ist, als ob Johannes am Ende dieser Aufzählung, am Ende dieses Prologs, einfach aufatmet und sagt, Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit, man könnte sagen, die Gnade und vollständige Wahrheit aber, ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Gnade und Wahrheit vollständig bei Christus, im Unterschied, im Gegenüber zum Gesetz des Mose. Das war doch auch wahr. Natürlich war es wahr. Aber es war noch nicht die ganze Wahrheit, die Gott den Menschen zu sagen hatte. Worin bestand die Aufgabe des Gesetzes? Das Gesetz hat den Menschen mit der Forderung Gottes konfrontiert, um ihn von seiner Schuld zu überführen. Das war die Aufgabe des Gesetzes. Römer 3, Vers 19 und 20 oder Galater 3, Vers 24. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, es deckt unsere Schuld auf. So. Dieses Gesetz war zunächst von Mose gegeben, als Gottes Wort. Und diese Forderung Gottes, die uns klar macht, dass wir Sünder sind und dass wir vor ihm verloren sind, das war ein Teil der Wahrheit. Ein Teil der Wahrheit, die uns auf die vollständige Wahrheit vorbereitet hat. Aber mit diesem Gesetz war nicht alles gesagt, was Gott uns Menschen zu sagen hatte. Die vollständige Wahrheit ist durch Christus geworden, steht da. Nicht nur durch Christus gegeben, wie das Gesetz durch Mose gegeben, sondern die Wahrheit durch Christus geworden, selbst geworden in Person. Und zu dieser vollständigen Wahrheit gehört eben auch die Gnade. Voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, der durch das Gesetz verurteilte Sünder kann vor Gott nicht bestehen. Und das Gesetz sagt ihm auch nicht, wie er bestehen soll. Das Gesetz sagt nur, du musst mich halten. Und das kann der Mensch nicht. Bestehen kann er erst durch die Versöhnung am Kreuz. So, und deshalb ist die Gnade und Wahrheit erst durch Jesus Christus nicht nur gegeben, sondern geworden. Jesus hat nicht nur von der Gnade und Wahrheit gepredigt, wir werden es heute Nachmittag noch sehr deutlich sehen, sondern er hat die Gnade und Wahrheit gebracht. Er hat sie möglich gemacht. Und darum diese Gegenüberstellung, das Gesetz durch Mose. Aber die Gnade und vollständige Wahrheit, wie wir trotz dieses Gesetzes bestehen und nicht in die Hölle kommen müssen, die ist erst durch Christus geworden. Und alles, was zu Moses Zeiten an Gnade verkündigt werden konnte, das gab es ja auch. Es gab ja auch zu Moses Zeiten Gnade. Warum haben die denn die Tiere geopfert? Alles, was im alttestamentlichen Zusammenhang an Gnadenverkündigung da war, und das ist eine ganze Menge, das geschah alles im Vorgriff auf Jesus. Das geschah alles, weil es gültig gemacht wurde durch Jesus Christus. Weil es ratifiziert wurde durch Jesus. Auch alle Gnadenverkündigung im Alten Testament wird ermöglicht erst durch den die Gnade kommt, durch den sie wird, durch den sie wahr wird. Und das ist Jesus Christus. Und dadurch hat Jesus uns den Heiligen Gott so nahe gebracht, wie das niemals vorher in der Geschichte möglich war. Kein Mensch kann Gott sehen. Denken Sie an Newtons Hund. Aber der einzig Geborene, so steht hier in Vers 18, der selbst Gott ist, der in des Vaters Schoß ist, wie das hier heißt. Man kann auch übersetzen, der an des Vaters Brust ist. Also der in dieser ganz innigen, engsten Gemeinschaft mit dem Vater steht, die keiner von uns Sündern zurzeit ertragen könnte. Auch nur ein Tausendstel dieser Nähe, die Jesus hatte, müsste uns auf der Stelle vernichten, aufgrund unseres Sünderseins. Die hat Jesus Christus, der vor aller Schöpfung da war, erfahren. Er weiß, wer der Vater ist, der einzig Gezeugte, der selbst Gott ist, in des Vaters Schoß. Und dann steht hier eine hochinteressante Formulierung. Der hat ihn uns, Luther übersetzt her, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Und wissen Sie, welches Wort da im Griechischen steht? Da steht im Griechischen exegesato. Also Exegese ist die Auslegung. Die Theologen wissen das. Hier steht eigentlich wörtlich, Jesus Christus hat uns den Vater exegesiert. Jesus Christus hat uns den Vater ausgelegt. Jesus Christus hat uns angeleitet, den Vater zu verstehen. Er hat uns einen Blick in das Herz des Vaters gegeben. Er hat uns den Willen des Vaters kundgetan. Und er hat uns die Nähe und die Güte des Vaters zugesagt. Er hat ihn uns exegesiert. Und er hat sich in den Graben gestellt, in den Graben dieses wesensmäßigen Risses, dieser totalen Distanz. Und er ist für uns in diesen Graben hineingetreten und ist Gottes Gnade und Gottes Wahrheit für uns geworden. Das ist der erste große Durchgang durch das Vorwort des Johannesevangeliums. Jesus Christus ist ein Loblied auf Jesus. Er ist das ewige Wort, das schöpferische Wort, das erleuchtende Wort, das scheidende Wort, das göttliche Wort, das gnädige Wort. Und all diese Themen werden jetzt in den nächsten Kapiteln Schritt für Schritt wieder aufgenommen, werden beleuchtet, werden dargestellt in ganz besonderen Situationen. Und jetzt drehen Sie Ihren Zettel noch einmal um und wir kommen zum letzten Abschnitt dieses Vortrags. Vielleicht geben Sie mir ein paar Minuten mehr, wir sind aber auch mit unserer Zeit noch nicht ganz durch. Nach dem Programm, alles was ich heute überziehen darf, vergrößert die Freiheiten für Bruder Wunderlich heute Abend. Deshalb wird er da nicht böse sein. Nach dem Programm und dem Prolog kommen wir nun drittens zum Präludium, zum öffentlichen Dienst Jesu. Bevor in Kapitel 2, die wir heute Nachmittag sehen werden, die Beschreibung des öffentlichen Dienstes Jesu beginnt, schaltet Johannes noch ein Präludium davor. Das Präludium zum öffentlichen Dienst Jesu. Und er stellt einmal vor den Herold Jesu in den Versen 19 bis 34, das Johannes der Täufer. Und er stellt, unter zweitens haben wir das jetzt gefasst, die ersten Jünger Jesu vor. Noch bevor Jesus an die Öffentlichkeit tritt, sammelt er also gewissermaßen die ersten Truppen um sich. Und wir wollen noch kurz sehen, was da geschieht. Also erstens der Herold Jesu, und da sehen wir unter A zunächst die Funktion, die Aufgabe des Johannes. Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Ja, und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben, denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers, in der Wüste ebnet den Weg des Herrn. Und dann macht er deutlich, warum er gekommen ist. Also in der Wüste, im Ostjordanland, tauft Johannes, hat er seinen Dienst. Es wird in Vers 28 gesagt werden, dass er das in Bethanien gemeint hat. Und da gemacht hat, und damit ist nicht, das ist ganz wichtig zu wissen, damit ist nicht das Bethanien in der Nähe von Jerusalem gemeint, also der Heimatort, wo Maria, Martha und Lazarus lebten, sondern das Bethanien etwa 8 Kilometer östlich von Jericho. Ich will Ihnen das kurz zeigen. Das Bethanien, in dem Johannes getauft hat, zu diesem Zeitpunkt, und das wird hier in Vers 8 erwähnt, das liegt hier jenseits des Jordans auf der Höhe von Jericho. Da liegt Bethanien. Und das Bethany in der Nähe von Jerusalem wäre hier. Es war gleich um die Ecke von Jerusalem, wenige Kilometer davon entfernt. Aber das Bethanien, wo Johannes getauft hat zu dieser Zeit, lag etwa dort, an jener Stelle. So, nun kommen die Führer der Juden, einige Führer zu ihm, wahrscheinlich Mitglieder des Sanhedrins. Und sie waren natürlich irritiert durch sein öffentliches Auftreten, sie waren irritiert durch die Massenbewegung. Johannes weist jeglichen Messias-Anspruch zurück und dann kam natürlich prompt die Frage, wer bist du? Bist du Elia? Klar, die wussten Malachi 3, Vers 23, bevor der Messias sein Reich sichtbar aufrichtet, wird ein Elia zurückkommen. Und sie fragen ihn, bist du der? Und er sagt, nein, bin ich nicht. Und dann fragen sie ihn, bist du der Prophet? Und das war der Prophet, der in 5. Mose 18, Vers 15 bis 18 angekündigt ist. Die Stelle steht da. Wen Gott schicken wird, einen Propheten wie Mose werde ich euch schicken. Bist du der? Nein, bin ich auch nicht. Also weder der Christus, noch der Elia, noch der Prophet. Und wie erklärt Johannes seinen Dienst dann? Er beruft sich auf dieses Zitat aus Jesaja und sagt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Und dann kommt erneut die Frage in Vers 24, und sie waren von den Pharisäern abgesandt, also oben Priester und Leviten, jetzt die Pharisäer, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch der Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt, der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah aber in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Äußerlich knüpfte Johannes mit dieser Taufe an die Proselytentaufe der Juden an. Und das war eigentlich der Skandal. Wenn jemand, der kein Jude war, dem jüdischen Glaubensvolk beitreten wollte, dann wurde an ihm die Proselytentaufe vollzogen. Das heißt, er tauchte sich dann selber unter bei der Proselytentaufe. Und Johannes kommt nun mit einer Taufe, die an die Form dieser Proselytentaufe anknüpft. Aber wem predigt er diese Taufe? Den Juden. Und sie sagten, und die wurden natürlich an diese Proselytentaufe erinnert. Und das hieß, wir sind doch Juden, wir brauchen doch keine Radikaländerung unseres Lebens. Und Johannes nimmt diese Taufe auf und sagt, ihr müsst auch hindurch durch das Wasser der Veränderung und der Reinigung. Nur weil ihr gewissermaßen ethnisch aus diesem Volk kommt, seid ihr noch lange nicht gläubig in wahrhaftiger Weise gegenüber dem lebendigen Gott. Und das war der Skandal, dass er Juden dazu aufforderte, sich einer Taufe zum Zeichen der Buße zu unterziehen. Und es ist klar, dass dann die theologische Prominenz ihn stellte und ihn fragte, was er damit eigentlich wollte. Und der Höhepunkt dieses Zeugnisses von Johannes ist dann sein Zeugnis über Jesus, wo er sagt, der wird nach mir kommen, der, um den es wirklich geht, der Kommende. Das war auch ein Titel für den Messias. Er wird nach mir kommen und ich bin nicht einmal wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse. So, und dann B, 1b, das öffentliche Zeugnis des Johannes. In A hatten wir ihn gesehen im Gespräch mit den jüdischen Führern oder mit Abgesandten der Juden. Und dann fügt er noch dieses öffentliche Zeugnis hinzu. Vers 29. Am nächsten Tag aber sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Das ist jetzt diese berühmte Szene, die Grünewald auch auf dem Isenheimer Altar dargestellt hat. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich Präexistenz. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser, damit sie vorbereitet werden, damit sie das Licht erkennen sollten, bin ich gekommen, um schon die Vorbereitungen meiner Bußpredigt auf den Weg zu bringen. Und wir wissen dann aus den anderen Evangelien, dass er dann Jesus tauft. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Das war das Erkennungszeichen gewesen. Gott hat gesagt, der Heilige Geist wird in Gestalt einer Taufe sichtbar auf den, der mein Sohn ist, herabfahren. Und Johannes bezeugt das und sagt, ich sah, dass das so geschehen ist. Und ich kannte ihn nicht. Das heißt, er hatte ihn noch nicht völlig erkannt und verstanden. Natürlich, die waren ja familiär miteinander verbandelt. Denn die Mutter Jesu war verwandt mit der Mutter Johannes des Täufers. Das heißt, man hatte sich bestimmt bei dem einen oder anderen Familienfest mal gesehen und miteinander, was weiß ich, Matzen gegessen und Wein getrunken. Aber ich kannte ihn nicht, das in dem Sinne gemeint, ich hatte noch nicht im letzten vollständig erfasst, wer Jesus ist. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, also Gott, der sprach zu mir, auf wen du siehst, den Geist herabfahren, auf ihn bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Das ist das eindeutige Zeugnis des Täufers über Christus. Er sagt, ich taufe nur mit Wasser. Bei mir ist das eine Zeichenhandlung, die Bußpredigt unterstreicht. Aber derjenige, der den Heiligen Geist schenken kann, der mit dem Heiligen Geist taufen kann, ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns zu Gottes Kindern machen kann. Und das werden wir heute Nachmittag sehen bei Nikodemus. Du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Und das hat Paulus dann in 1. Korinther 12, Vers 13 ausgesprochen, wo er sagt, alle, die zur Gemeinde Jesu Christi zusammengehören, sind geistgetauft. Sie sind alle von ihm, als sie zum Glauben fanden, ausgerüstet worden mit dem Heiligen Geist, durch den sie sagen können, aber lieber Vater, mit dem Heiligen Geist, der sie lehrt, das Wort Gottes zu verstehen, der sie lehrt, in der Nachfolge Jesu zu leben. Das ist er, der Johannes, der Täufer mit dem langen, ausgestreckten Finger auf das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt wegtragen wird. Das ist also der eine Teil des Präludiums. Und dann ganz kurz zum Schluss, der zweite Teil des Präludiums, römisch 3, arabisch zweitens. Jetzt sammelt Jesus die ersten Jünger. Und da geht es zunächst los, Vers 35, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Also das ist der, von dem Jesaja 53 geschrieben hat, dass Gott seinen Messias schicken wird, der sich für die Sünde der Menschen schlachten lassen, der durch sein Sühneleiden die Schuld tragen wird. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Dieses Nachfolgen ist noch nicht jetzt im klassischen Sinne der Herrschaftsnachfolge Jesu gemeint, sondern das ist hier so zu verstehen, sie gingen erstmal mit ihm mit. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Die kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte, also der Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Das ist interessant. Johannes predigt an derselben Stelle, Vers 35. Also noch an diesem Ort, den wir bezeichnet haben. Und jetzt fragen wir, wer sind die beiden Jünger da, die mit ihm zusammenstehen? Wir von dem einen erfahren wir den Namen, das ist Andreas. Und das Schweigen über den anderen, Sie wissen es schon, lässt uns ahnen und vermuten, dass das Johannes selbst ist. Ja, Johannes steht dort neben Andreas. Auch diese exakte Zeitangabe deutet übrigens darauf hin, dass Johannes dabei gewesen ist. Er sagt, es war um die 10. Stunde. In Israel fängt man an, um 6 Uhr zu zählen, also 16 Uhr, etwa 4 Uhr am Nachmittag. Ja, Johannes erinnert sich noch so genau, er war dabei. Und dann stellen sie dem Jesus diese einzigartige Frage, Rabbi, wo ist deine Herberge? Das ist typisch, wenn man einen Rabbi, einen Lehrer sucht, man besucht den Rabbi, man sucht ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Diese Frage meint nicht nur, was für eine Hausnummer hast du, sondern geht viel, viel tiefer. Sie meint, wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Zuhause? Wenn Sie einen Menschen etwas kennenlernen wollen, empfiehlt es sich, sein Zuhause anzuschauen. Was für Bilder hat er aufgehängt? Was für Möbel stehen darum? Wie lebt er? Wie riecht es in diesem Hause? Was ist die Atmosphäre, die das durchdringt? Und Sie meinen, Rabbi, wo kommst du her? Wer bist du? Wir wollen dich kennenlernen. Johannes der Täufer hatte gesagt, dem müsst ihr folgen jetzt. Das ist der Kommende, der Messias. Und sie wollen nun wissen, wer ist er und ist er der rechte Weg? Und dann begreifen sie. Sie fangen an zu begreifen, wer Jesus ist. Jesus nimmt sich Zeit. Einen Tag lang. Er hat sie mitgenommen. Was wären die gesprochen haben? Ach, wäre man doch dabei gewesen. Einen Tag lang hat der Herr sich für sie Zeit genommen. Unvorstellbar, wie viele alttestamentliche Stellen er ihnen da erklärt haben wird. wie viele Einblicke er ihm da geschenkt haben wird. Und am Ende dieses Tages ist es für ihn klar. Und Andreas sagt, Mensch, mein Bruder, der Simon, der muss das auch kennenlernen. Der muss auch zu Jesus finden. Und dann geht er zu ihm und holt ihn und bringt ihn mit Jesus zusammen. Und Jesus sieht ihn und sagt sofort, und du wirst Petrus heißen. Petrus, der Fels. Jesus sieht sofort, was er mit dem Petrus machen will. Das sehen Sie immer wieder hier in diesen Versen. Jesus durchschaut die Menschen. Er ordnet sie sofort richtig ein. Er redet sie direkt an. Und es ist so, als ob der Herr Jesus die Menschen, die ihm begegnen, schon 55 Jahre mindestens kennen würde. Auch wenn sie erst 30 Jahre alt sind. Und so sagt er das zum Simon. So, du bist fest. Und nun sind es schon Johannes, Andreas, Petrus. Da waren es schon drei. Und dann geht es noch einen Schritt weiter am nächsten Tag und schauen Sie mal, wie schön dieser Tagebuchbericht praktisch aufgebaut ist. Immer diese genauen Angaben, ne? Vers 29 am nächsten Tag, Vers 35 am nächsten Tag, Vers 43 am nächsten Tag. Es geht Schritt für Schritt weiter, als ob Johannes Tagebuch geschrieben hätte. Jetzt der letzte Absatz. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen, also wieder gen Norden. Hier von Süden gen Norden, hier ist Galiläa. Zurück wollte er nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, das kann aus Nazareth Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael aber spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael aber antwortet ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres als das sehen. Und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Geben Sie mir noch 8 Minuten, dann haben Sie diesen letzten Abschnitt auch hoffentlich ganz klar. Wir begegnen hier jetzt also dem Philippus. Jesus plant einen Ortswechsel, er will gen Norden aufbrechen. Und er spricht einen Philippus an. Vielleicht war der auch auf dem Weg nach Galiläa, also sie haben gewissermaßen die gleiche Strecke. Die Familie des Philippus stammt aus Bethsaida. Wenn Sie Bethsaida übersetzen, dann können Sie das Fischhausen etwa übersetzen. Bethsaida liegt hier nördlich des Genezareth. Einige von denen waren ja auch Fischer, also Bethsaida etwa Fischhausen. Offensichtlich wohnten Petrus und Andreas aber damals schon in Kapernaum. Also Bethsaida müsste ihre Heimatstadt gewesen sein. Inzwischen wohnten Petrus und Andreas aber schon in Kapernaum. Und hier ist jetzt im Munde Jesu das Wort nachfolgen schon ernster gemeint. Folge mir nach, das heißt komm mit, binde dein Leben an mich. Und dann gehen sie weiter, Vers 45, auf dem weiteren Heimweg findet Philippus dann Nathanael und Philippus ist überzeugt. Philippus hat Jesus kennengelernt und er sagt, wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gefunden. Und Philippus versteht sich jetzt schon als Teil dieses Jüngertrupps. Also Andreas, Johannes, Petrus, Philippus, er sagt jetzt schon wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und dann nennt er Jesus mit sozusagen seinem rechtlich bürgerlichen Titel Josefs Sohn, also Josefs Adoptivsohn aus Nazareth, aus dieser Familie kommt er. Und dieser Jesus ist wirklich der, von dem das Alte Testament spricht, dem Mose, den Propheten angekündigt haben. Er ist der Messias. So. Und Nathanael wäre der fünfte. Aber Nathanael trägt interessanterweise einen klassischen jüdischen Namen. Andreas und Philippus sind keine jüdischen Namen. Das deutet darauf hin, dass ihre Eltern möglicherweise auch nicht so strenge Juden gewesen sind. Aber Nathanael kam offensichtlich aus einer traditionsbewussten Familie. Und die Frage, die er in Vers 46 stellt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, weist ihn auch als bibelkundig aus, denn der Messias sollte ja eigentlich aus Bethlehem kommen. Also Nathanael, da steckt mehr dahinter an religiöser Tradition in seiner Biografie. Er stammt übrigens aus Kana in Galiläa. Kana, das liegt hier, wo heute Nachmittag die Hochzeit stattfindet. Mit dem reichhaltigen Weinangebot. Daher kam Nathanael. So, und er weiß, der Messias kommt nicht aus Nazareth. Und man wusste damals auch, wie so das Sprichwort war, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und wie überführt Jesus jetzt den Nathanael? Den Nathanael überführt Jesus durch diese kleine Begebenheit, dass er ihm zeigt, du, ich habe dich gesehen. Jesus weiß etwas über Nathanael, was er auf natürlichem Wege gar nicht hätte in Erfahrung bringen können. Und es ist so, als ob Nathanael sich ertappt fühlt. So wie es eigentlich jedem Menschen geht, wenn er von Jesus ertappt wird. Wenn er merkt, Jesus Christus durchschaut mein Leben, er durchschaut mein Herz in einer Weise, wie das niemand sonst kann. Nathanael fühlt sich ertappt, als ob er fragen würde, woher kennst du mich? Möglicherweise saß er da unter diesem Baum, vielleicht hat er die Schriften studiert, vielleicht stand er den Pharisäern nahe, ist alles denkbar. Und auch Nathanael wird überführt, er sagt, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Das war ein weiterer Titel für den Messias. Gott wurde als der König Israels bezeichnet, aber auch der Messias. Ich habe Ihnen die Stellen aufgeschrieben, 2. Samuel 7, 13 und weitere. So, und hier blitzt dann zum ersten Mal diese Einsicht auf, du bist der Sohn Gottes. Und dann, Vers 50, wir sind gleich durch, antwortet Jesus ihm und sagt, ganz ähnlich wie es später dem Thomas übrigens sagen wird, im Kapitel 20, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres von mir sehen. Das ist keine Kritik an Nathanael. Jesus sagt nicht, ja, du glaubst jetzt nur, weil du jetzt diese besondere Erfahrung gemacht hast, sondern Jesus sagt, du wirst noch ganz andere Glaubenserkenntnisse gewinnen. Du wirst mich noch viel besser verstehen. Du wirst mich noch viel näher kennenlernen. Man könnte so sagen, wenn du schon darüber staunst, was ich dir über dich gezeigt habe, wie viel mehr wirst du erst staunen darüber, was ich dir über mich zeigen werde? Und dann wendet Jesus sich wieder an all diese Jünger im letzten Vers und er sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Das müssen wir noch klären. Dann haben wir unsere Arbeit für heute Vormittag geleistet. Was ist damit gemeint? Worauf spielt Jesus an? Jesus spielt ja an auf diese Situation, die besonders kritisch war an jedem Jakobs. 1. Mose 28, Vers 12. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder, wird verfolgt, findet einen sehr harten Schlafplatz. Aber in dieser Nacht, als er dort schläft, tröstet ihn Gott selbst und lässt ihn gewissermaßen einen offenen Himmel sehen. Und da heißt es dann, und ihm träumte, Esmos 28, 12, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Das war der Traum des Jakob, mit dem Gott ihm sagte, ich bin da, ich habe Verbindung zu dir. Die Engel steigen auf und nieder auf dieser Leiter. Und jetzt hören Sie, was Jesus sagt. Ihr werdet sehen, den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren, aber auch nicht auf dieser Leiter, sondern über den Menschensohn. An die Stelle der Leiter, als Verbindung zwischen Himmel und Erde, tritt jetzt Jesus selbst. Er der Menschensohn. Er wird gewissermaßen die Leiter zwischen Himmel und Erde. Und damit haben wir die Antwort auf die Frage von Vers 38. Da hatten die beiden ja gefragt, Andreas und Johannes, wohin gehörst du, Jesus? Wo wohnst du? Wer bist du? Und hier in Vers 51 gibt Jesus die endgültige Antwort. Ich gehöre eigentlich in den Himmel. In mir habt ihr den offenen Himmel vor euch. Es ist nicht mehr die Leiter zwischen Himmel und Erde wie bei Jakob, sondern ich selbst bin jetzt anstelle dieser Leiter getreten. Ich habe den Himmel aufgeschlossen und die Verbindung zur Erde hergestellt. Und das wird nochmal bestätigt in diesem Titel, mit dem Jesus sich bezeichnet, nämlich er ist der Menschensohn. Das werden wir noch genauer sehen in den nächsten Tagen. Der Weltenrichter aus Daniel 7, er sagt, der bin ich. Ich komme aus dem Himmel und ich schenke euch die Verbindung zum Himmel und ich bringe euch nach Hause in den Himmel. Und damit sind all die großen Fragen angeklungen, die das Johannesevangelium für uns bereithält. Und das alles lässt sich wunderbar bündeln, wenn wir uns noch einmal anschauen, mit welchen Begriffen und Titeln Jesus in diesen 51 Versen von sich selbst bezeichnet oder von anderen bezeichnet wird. Er ist das Wort. Das Wort war Gott, Vers 1. Vers 14, der eingeborene Sohn. Vers 15, er war Er als ich, also der Präexistente vor aller Schöpfung. Vers 18, der eingeborene Gott. Vers 29, Gottes Lamm. 30, der vor mir gewesen ist, sagt Johannes, also der von Ewigkeit her da war. 34, Gottes Sohn. 36, Gottes Lamm. 41, der Messias, der Christus. 45, der, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Dann Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth, das war die Familie, in die er hineingeboren wurde, sein Adoptivvater Josef. Dann aber in Wirklichkeit 49, Gottes Sohn, der König von Israel. Und Vers 51, der Menschensohn, das heißt der endzeitliche Richter, vor dem sich alle werden beugen müssen. Das ist das breite Zeugnis dieses ersten Kapitels bereits des Johannesevangeliums über Jesus. Und wissen Sie, mir hat die Vorbereitung darauf so gut getan, weil wir das immer so selbstverständlich hinnehmen. Wir wissen, dass Jesus ist Sohn Gottes. Aber wenn wir das jetzt so aus dem Wort Gottes Vers für Vers im Grunde genommen vor Augen gestellt bekommen, dann wird uns ganz anders die Realität, die Wirklichkeit dessen bewusst. Jesus ist wirklich Gottes Sohn und in ihm ist der lebendige Gott wirklich auf dieser Erde erschienen. Das ist der unendlich große Anspruch, mit dem der Herr uns begegnet. Und wenn es dieser Jesus ist, an den Sie glauben, und wenn es dieser Jesus ist, dem Sie nachfolgen und dem Ihr Leben gehört, dann befinden Sie sich in einer so exklusiven, persönlichen Beziehung zu ihm, dass Sie sich gar nicht genug jeden Tag darüber freuen können, dass Sie leben, dass Sie zum Glauben finden durften. Und dass der heilige, lebendige Gott in ihr Leben eingetreten ist durch seinen Sohn Jesus Christus, den Gottessohn, den einzig Geliebten, den ewigen Herrn und König. Etwas Größeres gibt es nicht und dafür wollen wir ihm danken. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor deinem Wort und wir können das nur stückweise, nur ansatzweise überhaupt ahnen, ermessen, was das bedeutet, wer du bist. Wir beten dich an als unseren König, als den Sohn Gottes, als den Eingeborenen, der vom Vater gekommen ist, als das ewige Wort, als das Lamm Gottes, das unsere Sünde hinweggetragen hat. Und wir danken dir für diese unfassbare und undenkbare Möglichkeit, die du schenkst, dass wir in einer echten, persönlichen Beziehung mit dir leben dürfen. Herr, dass, auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen, wir doch durch dein Wort ein so klares Zeugnis von dir haben und du durch deinen Heiligen Geist dein Wort wirklich unserem Herzen erschließt und unserem Denken öffnest und zugänglich machst, dass wir wirklich nur staunen und dankbar sein können dafür, dass du dich uns in dieser Weise zugewandt hast und zu dir gezogen hast. Und nun lehre uns doch durch dein Wort, dass wir dich immer mehr ehren, dass wir immer dankbarer werden, Herr, dafür, dass du da bist und gekommen bist und unser Leben zu dir gezogen hast. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir uns so oft im Kleinkram dieser Welt, in Nebensächlichkeiten festrennen und unseren Blick fixieren lassen von lauter Faktoren, die es nicht wert sind. Bitte richte unseren Blick immer fester auf dich und baue du deine Gemeinde in der ganzen Welt und auch hier bei uns. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt.